Schon wieder verspielt Mainz 05 eine Führung. Schon wieder vergibt Philipp Tietz zahlreiche Großchancen. Und schon wieder geht es um die Zukunft von Paul Nebel. Das und mehr jetzt bei 05 Inside, der AZ-Show zu Mainz 05. Das war ein wildes Spiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart. 2-2 steht es am Ende. Zwischenzeitlich gab es den Schock durch den Stuttgarter Doppelpack innerhalb von nur 60 Sekunden. Den Mainzer Doppelpack, bestehend aus Marktfrühstück, Eröffnung und Stadion, den hat mein Kollege Florian Schlecht am Samstag gemacht. Was hat mehr Spaß gemacht?
Ja, ihr habt ja geschrieben am Wochenende, deswegen hat mir das Marktfrühstück schon mal eindeutig mehr Spaß gemacht. Das ist halt einfach schon verstehen. Bestandteil hier dieser Stadttradition, ja, und wenn dann einfach so die Stadt gefühlt aus dem Winterschlaf erwacht, ja, sich die Menschen dort versammeln, sich auch einstimmen auf das Spiel am Tritonplatz, der jetzt wohl so ein bisschen die neue 05-Partymeile werden soll, dann ist das schon tatsächlich ganz nice. Hab in dem Fall auch, hab's dir vorhin mal gesagt, eine Entschuldigung nachgeholt, nämlich an Timo Wache. Der hat ja Schopper ausgeschenkt an dem Tag.
Vereinsbotschafter ja. Inzwischen, ja.
Und ich habe ihm gesagt, uns verbindet ein unangenehmes Ereignis aus dem Jahr 2000, schon richtig lange her. Ich komme ja aus Ostfriesland. Damals hat er im DFB-Pokal Kickers Emden gegen Mainz 05 gespielt mit Timo Wache im Tor. Mhm. Ich war Kickers Emden-Fan, ja, und das Spiel ging 0-1 verloren gegen Mainz. Sven Demann, 85. Minute, abgefälschter Schuss drin.
Du warst privat da.
Ich war privat da. Ich war halt selber noch sehr, sehr jung, war Fan, ne, war enthusiastisch und war dann sehr, sehr enttäuscht. Stand direkt hinterm Tor von Timo Wache und Timo Wache kam irgendwie aufs Tor zu nach Abpfiff. Und dann habe ich zu Timo Wache nur gerufen, wenn ihr so weiterspielt, dann steigt ihr ab. Und Timo Wache dreht sich zu mir um und sagt, da hast du recht. Ja. Ich habe ihm das jetzt mal gebeichtet. Es war dann tatsächlich die Saison, in der dann später Jürgen Klopp übernommen hatte, also bei Mainz 05.
Okay.
Wurde alles gut, man ist nicht abgestiegen. Im Gegenteil, der große Aufschwung des Vereins begann dann tatsächlich.
Ja.
Und er hat mir die Geschichte auch nicht übel genommen. Er ist ja selbst Norddeutscher, wurde die Krake aus Brake ja immer genannt. Und von daher sind wir jetzt da ganz safe. War auf jeden Fall ein schöner Samstag und tatsächlich auch ein richtig aufregendes Spiel dann später.
Dann lass uns direkt drüber reden. Die Anfangsphase gehörte ja erstmal den Stuttgartern, ne?
Ja, ich war da tatsächlich ganz begeistert vom VfB Stuttgart, wie der Mainz 05 dann in einem eigenen Strafraum eingeschnürt hat. Ich war dann auch ein bisschen enttäuscht von Mainz 05 über diese extreme Passivität in der Anfangsphase. Ich habe die auch schon so gegen den HSV gesehen. Ja, da muss man sich, glaube ich, für die nächsten Heimspiele einfach mal etwas einfallen lassen, dass man da vielleicht in den ersten Minuten nicht zu weit irgendwie so im eigenen Strafraum steht und als Heimmannschaft vielleicht von Anfang auch ein bisschen mutiger agiert. Aber dann ist es ja tatsächlich auch gelungen, nach so 20 Minuten sich ganz gut frei zu schwimmen, die Bälle dann auch stärker mal nach vorne zu spielen zu den Offensivspielern und dann tatsächlich geradlinig einfach mal auch durchzugehen, mit guter Übersicht sich Aktionen zu erspielen, sehr, sehr viele Chancen zu erspielen. Es war ja zwischenzeitlich ein Spiel, bei dem du 4-0 eigentlich führen musst.
Absolut, ja.
Und am Ende, ja, paradoxerweise froh sein musst, dass du mit dem 2-2 Last-Minute-Treffer halt noch irgendwie nach Hause gehst.
Ja, der Costa. 2 Torbeteiligungen, damit für dich auch Man of the Match?
Ja, ich hatte ja bei euch gelesen, dass er sich ganz gut erinnern konnte, wann er das letzte Mal erlebt hat. Das war mal beim Europapokalspiel Eintracht Frankfurt gegen Lazio Rom, tatsächlich. Er hatte ja im Spiel zuvor bei Leverkusen draußen gesessen. Das muss man sagen, war taktisch ein guter Move von Urs Fischer, weil Dani da Costa natürlich auch das Tempo mitbringt, das eben gegen diese sehr offensiv ausgerichtete Stuttgarter Mannschaft mit vielen Nationalspielern und Bundesliga-Topspielern auch gefragt war. Ich fand, es war eins seiner allerbesten Spiele in dieser Saison. Ja, hat defensiv einfach gut verteidigt, nach vorne seine Aktionen gehabt. Dieser Flugkopfball dann tatsächlich in der Nachspielzeit dann die Krönung der gesamten Leistung.
Ja.
Dürfte ja dem Verein noch länger erhalten bleiben, denn wenn ich jetzt mal durchrechne, er hat ja eine Option, eine Vertragsverlängerung, die sich ja so nach Anteil der Spiele bemisst. Ja, und wenn ich so durchrechne, er hat ja fast jedes Spiel gemacht, müsste diese Option eigentlich schon längst gegriffen haben. Also er dürfte in der neuen Saison dann auch weiterhin bei Mainz 05 verteidigen.
Ja. Also Man of the Match sagst du ja, oder?
Ich würde schon sagen, ja. Auch weil er zuvor draußen gesessen hatte, es vielleicht schon eine kleine Überraschung war, dass er gespielt hat und dass er dann so gut gespielt hat und auch nicht die beleidigte Leberwurst war, weil er in der Woche davor bei seinem Ex-Club dann auf der Bank gesessen hatte. Das macht ihn sicherlich zu einem der Spieler des Spiels, aber nicht zum einzigen.
Du denkst wahrscheinlich an Paul Nebel, der seinen zweiten Startelf-Einsatz hatte jetzt nach der Verletzung von Nadim Amiri. Lass uns erstmal drauf schauen, was sein Trainer zu seiner Leistung gesagt hat. Das war Urs Fischer während der Pressekonferenz nach dem Spiel.
Auffällig, wirklich. Ich würde es als gutes Spiel bewerten. Hatte doch auch die eine oder andere Möglichkeit, wo du einfach ein Tor erzielen musst, wo du ein bisschen eigensinniger sein musst. Dann hätte ich gesagt, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Nein, unermüdlich, war eigentlich bei vielen Aktionen, bei vielen Möglichkeiten. Ja, hat er einen Fuß im Spiel. Also von daher hat das wirklich sehr gut gemacht.
Also er schwankte so ein bisschen zwischen gut und sehr gut. Am Ende hat er dann doch sehr gut gesagt. Insgesamt teilst du die Einschätzung? Das Einzige, was gefehlt hat, war ein Tor?
Ja, ihr habt ja euch mit der Meinung gedeckt. Ich habe ja gesehen, eine Z-Note 1,5. Ja, das ist ja auch genauso dazwischen, aber dann doch eher ein
sehr. Haben auch lange debattiert, kann ich dazu sagen.
Ja, okay. Würde aber schon sagen, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Also ich bin schon recht überrascht, wie schnell Paul Nebel, der lange Zeit jetzt auf der Bank gesessen hatte, sich jetzt in dieses Team auch wieder als Leistungsträger einfügt. Das Spiel in Leverkusen hatte mit der Vorlage ja schon Mut gemacht. Gegen VfB Stuttgart hat er jetzt auch wieder sehr stark gespielt. Tatsächlich in zwei Aktionen hätte er selbst abschließen müssen. Vielleicht ist da einfach dieses Selbstvertrauen noch nicht so groß, noch nicht so da. Ja. Er hat aber ja schon in der vergangenen Saison 10 Tore geschossen in der Bundesliga. Ist ja auch bei der U21-Europameisterschaft torgefährlich gewesen. Hatte sich da ja auch immer wieder Tipps von Hermann Gerland übrigens geholt, der ihm wohl sehr geholfen hat, den Abschluss zu verbessern. Also die Qualität hat er. Ich hoffe und glaube, die wird auch in den nächsten Spielen wieder viel mehr zu sehen sein. Und grundsätzlich ist es keine leichte Aufgabe, die er momentan leisten muss. Ja, also es lastet ja schon so ein bisschen der Druck auch auf seinen Schultern, jetzt der Ersatz von Nadim Amiri zu sein, was alles andere als einfach ist. Dann hat er eine schwere Saison hinter sich, so mit Anthony Cassie, sein bester Mitspieler, mit dem er am besten kombiniert hat, lange verletzt raus, bis einschließlich heute, 2 rote Karten in der Hinrunde, dann auf einmal Bankdrücker, der Traum von der Weltmeisterschaft im Sommer futsch, sofern er jetzt nicht für Irland spielt, ja, also für die deutsche Nationalmannschaft ist es unwahrscheinlich. Und man merkt einfach, Selbstvertrauen kehrt jetzt wieder mehr zurück. Ich fand ihn auch sehr giftig wieder in den Balleroberungen.
Total.
Ja. Also weiß nicht, wie du ihn jetzt da eingeschätzt hast, aber es war schon wieder sehr der alte Paul Nebel.
Ja, das war auch mein Eindruck. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Trainer irgendwie erstmal gezwungen sein müssen, ihn zu bringen. Ja, Bo Henriksen hatte ja anfangs auch nicht auf ihn gesetzt, hat ihn auch erst für die Schiene eingeplant. Mhm. Ne? Bis er dann irgendwann nach ein paar Wochen auf seiner Stammposition im offensiven Mittelfeld ran durfte und auch Bo Henriksen gezeigt hat, wie gut er da sein kann. Und dann war er ja auch nicht mehr wegzudenken aus der Startelf. Ich habe gerade so ein ähnliches Gefühl, dass Urs Fischer ihn vielleicht ja wegen dieses ersten Eindrucks als erstmal physisch relativ schwacher Spieler, so ehrlich muss man ja sein, einfach gar nicht so mit in die Verlosung richtig genommen hat für diese Position da im Mittelfeld, wo du natürlich auch viele Zweikämpfe führen musst, was er aber ja kann.
Ja.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich da jetzt schon wieder komplett festspielt, weil wenn man ihn am Samstag gesehen hat, das war offensiv richtig stark, da war er der auffälligste 05er, aber das war auch defensiv richtig gut. Er ist fast immer der laufstärkste Spieler auf dem Platz, er grätscht, er wirft sich in die Bälle, also ich fand es schon richtig stark und auch noch mal stärker als vergangene Woche, wo er auch schon ordentlich gespielt hat.
Ja, ich glaube, der nächste Schritt wird jetzt halt sein gegen tiefstehendere Gegner, die erwarte ich mit Olmütz, mit Werder Bremen. Dann eben auch der Spielmacher-Typ zu sein, der einfach auch Szenen einleiten, entwickeln kann. Ja. Das ist jetzt eine Aufgabe, vor der er jetzt steht. Das ist eine Stärke, die Nadim Amiri unbestritten hat.
Ja.
Von daher bin ich jetzt auf die Entwicklung von Paul Nebel auf lange Sicht gespannt. Ja, momentan macht es wirklich Mut, dass er 1:05 im Abstiegskampf helfen kann. Aber ja, um ein endgültiges Fazit zu ziehen, würde ich jetzt auch zum Beispiel noch die nächsten Spiele einfach mal abwarten wollen.
Absolut fair, ja. Wurde in der Mixzone auch danach gefragt, wie denn nun sein Beraterwechsel zu interpretieren sei. Ja, hat dann mehr oder weniger gesagt, wie ihr es interpretiert, ist eure Sache. Ist grundsätzlich meine Entscheidung, aber der Verein und ich wissen ja, wie der Stand ist. Er hat noch gesagt, er wolle sich jetzt erstmal nur auf die Mission Klassenerhalt mit seinem Heimatverein konzentrieren. Wie schätzt du die ganze Situation ein?
Also ein Beraterwechsel, das ist eigentlich in der Branche recht bekannt. Damit will man sich so oft als Braut auf dem Markt schon ein bisschen attraktiver machen. Das ist jetzt erstmal kein Geheimnis. Eintracht Frankfurt soll ja nach Informationen unserer Redaktion großes Interesse haben. Wunder wäre das nicht. Man hört, dass Krösche großer Fan von Paul Nebel ist. Mhm. Durch die regionale Verwurzelung von ihm ist er durchaus auch ein ganz interessanter Kandidat, weil er natürlich auch Identifikation stiftet, also auch im hessischen Raum dann tatsächlich ganz enorm. Ja. Es ist eine schwierige Situation. Ja, der Vertrag läuft 2027 aus. Mainz 05 hätte nur noch in diesem Sommer dann die Gelegenheit, eine Ablöse zu erzielen, die man braucht. Und man möchte ja nicht so einen Fall Leo Barrero noch einmal haben, ja, wo man dann am Ende mit leeren Händen ausgeht, ja, und einem wirklich sehr, sehr wertvollen Spieler für lau sozusagen dann halt am Ende des Tages abgibt. Vertragsverlängerung, sagt Christian Heidel richtigerweise, ist momentan auch eher unrealistisch, weil man natürlich gar nicht weiß, ob Mainz 05 in der kommenden Saison noch in der Bundesliga spielt. Aber so wie man die Zeichen bislang vernimmt, ist mein Eindruck, dass die Zeichen zum Sommer eher auf Abschied stehen. Ich verstehe es allerdings nicht so wirklich, denn für mich haben Spieler irgendwie, junge Spieler da viel zu wenig Geduld, an einem Standort sich vielleicht noch ein, zwei Jahre weiterzuentwickeln. Und wenn wir momentan die gesamten Gerüchte auch sehen um das zentrale Mittelfeld von Mainz 05, Nadim Amiri, heißer Abgangskandidat nach dieser Saison im Sommer. Kai Schusano, klar, Sechser, dürfte auch sehr begehrt auf dem Markt sein. Das böte für Paul Nebel tatsächlich die Möglichkeit, hier nochmal viel, viel stärker als aushängische Leistungsträger, Stammspieler, als junger deutscher Spieler bei einem Bundesliga-Verein in Erscheinung zu treten und sich regelmäßig zu zeigen, was ich eigentlich erstmal für ein sehr attraktives Fundament halte. Ich würde es auch für eine gute Entscheidung halten, wenn er sich noch für ein weiteres Jahr Bundesliga-Fußball bei Mainz 05 entscheidet und dazu auch bekennt. Aber es ist am Ende dann halt seine Entscheidung. Und wir merken ja inzwischen auf diesem ganzen Transfermarkt, dass es nicht allzu viele Fußballer gibt, die halt nach einem guten Jahr oder zwei guten Jahren dann halt immer noch bei einem Verein bleiben, sondern da ist dann offenbar schon der Wunsch nach Vereinswechsel dann inzwischen schon deutlich ausgeprägter.
Auf jeden Fall können wir aber festhalten, selbst wenn es so sein sollte, dass er sich mit einem möglichen Sommerwechsel beschäftigt, dann würde es auf jeden Fall seine Leistungen aktuell nicht beeinflussen. Die sind gerade top.
Ja.
Reden müssen wir auch über Philipp Tietz. Das Erste, was mir zu ihm einfällt, ist natürlich diese eine Szene da in der zweiten Halbzeit, wo er mit dem Rücken zum leeren Stuttgarter Tor steht, die Situation irgendwie nicht schnell genug begreift oder sich einfach zu langsam umdreht. Auf jeden Fall diese hundertprozentige Torchance liegen lässt, weil er zu lange wartet und dann eben noch geblockt wird. So ein bisschen sinnbildlich finde ich für seine bisherige Zeit bei Mainz 05, weil er eben viele sehr gute Spiele hat, in viele gute Positionen kommt, aber in 10 Spielen auch erst ein Tor erzielt hat in der Bundesliga. Ja, was überwiegt für dich so in seiner Bewertung? Das viele Positive oder die schlechte Torausbeute?
Ja, ich glaube, wir kommen immer mehr in diese Richtung, dass die schlechte Torausbeute immer mehr zur Geschichte von Philipp Tietz wird. Und ich glaube, da muss er jetzt auch ein bisschen aufpassen. Da muss das Umfeld, die Fans vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass diese Stimmung jetzt gerade nicht völlig kippt. Ja, weil er natürlich auch ein Typ ist, der sehr so von Selbstvertrauen lebt und der sich in Mainz wahnsinnig wohlfühlt und auch froh war, hier wieder gefragt zu sein, anders als in Augsburg. Der sehr viel Spaß, der sehr viel Energie auf den Platz bringt. Aber man hat dann schon gemerkt am Wochenende, dass die Fanstimmen zumindest in sozialen Netzwerken deutlich kritischer waren. Dann auf einmal eben auch die Statistiken aufgelistet wurden. Er hat erst ein Tor geschossen gegen Wolfsburg für Mainz 05. Er hat zu wenig Tore geschossen, gemessen an den Chancen, die er hatte. Also nach den Toren, die eigentlich an der Chancenqualität zu erwarten gewesen wären. Da hätte er schon deutlich mehr treffen müssen. Jetzt auch am Wochenende bei der Szene, wo er eigentlich zu langsam schaltet und dann technisch auch zu behäbig ist. Weil ich glaube, es ist dann auch nicht seine allergrößte Qualität, diese Szene so fußballerisch so zu kontrollieren und so schnell abzuschließen. Und gleichzeitig kannst du mir natürlich auch gleich noch deine Meinung sagen. Ich finde trotzdem, dass er in dieser Rolle als Stoßstürmer immer noch gut funktioniert, als Abnehmer von langen Bällen, als Prellbock vorne drin, der auch Bälle ablegt. Wie siehst du es? Ich frag dich mal.
Also erstmal vielleicht noch ein ganz interessanter Einblick, als wir am Samstag in der Mixzone standen und auf unsere Interviewpartner gewartet haben. Da ist auch gerade Philipp Tietz dann durch die Katakomben gelaufen, hat keine Interviews gegeben, war einfach nur auf dem Weg in Richtung Kabine. Der war unfassbar sauer auf sich selbst. Ja. Er hat extrem mit sich gehadert, im Gespräch mit sich selbst geschimpft. Ja, so ein Mist. Er wird bezahlt fürs Tore schießen. Also ich glaube, in der Situation gerade ist er selbst erstmal sein größter Kritiker. Das war auch authentisch. Ja. Das war keine Schauspielleistung da auf dem Weg in die Kabine. Da bin ich mir schon sicher. Ich finde, Nico Bungert hat was ganz Gutes gesagt nach dem Spiel. Er meinte, das Wichtigste ist erstmal, als Stürmer überhaupt in solche Positionen und in solche Situationen zu kommen. Mhm. Ich würde es ein bisschen nachschärfen. Ich würde nicht sagen, es ist das Wichtigste, aber es ist das Schwierigste, in diese Situation zu kommen. Und das schafft er. Mhm. Ich finde, es ist nicht so schwierig, dann die Dinger zu machen. Also das ist für mich einfach Kopfsache und wir wissen, wie das ist bei Stürmern. Wenn einmal der Knoten platzt, dann können die auch wieder so einen Lauf entwickeln und dann gehen die Dinger auf einmal rein. Ja? Er hat ja auch schon in der Vergangenheit in Augsburg und auch in Darmstadt bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Also ich glaube, das ist ein Problem, was deutlich schneller sich von selbst wieder regeln kann, als wenn du gar nicht in diese Räume kommst. Deswegen unterm Strich finde ich immer noch, dass das Positive überwiegt bei ihm. Auch wenn ich mir überlege, wie diese Mannschaft offensiv vor der Winterpause agiert hat. Das war ja offensiv teilweise komplett tot, weil du fast gar nicht ins gegnerische Drittel gekommen bist. Ja. Also nicht nur er selbst kommt ja jetzt oft in die Situation, sondern auch seine Mitspieler, weil sie viel öfter nach vorne kommen, was auch daran liegt, dass er, wie du vorhin schon beschrieben hast, die Bälle da vorne gut festmacht und ablegen kann. Also wenn ich das mir alles vor Augen führe, glaube ich, dass diese Mannschaft ohne Philipp Tietz viel schlechter dran wäre, auch wenn er zu viele Chancen liegen lässt. Aber klar, er muss so langsam endlich mal, dieser Knoten muss platzen, weil wenn das jetzt natürlich noch 5 Wochen so weitergeht, dann bin ich genau bei dir. Wenn bei einem Spieler wie ihm das Selbstvertrauen komplett flöten geht, dann werden auch diese anderen Attribute wahrscheinlich früher oder später drunter leiden.
Ja, dann kommt auch Unruhe halt einfach im Stadion auf, wenn er dann die nächste Chance vergibt. Wir kennen das ja so klar, von vergleichbaren Fällen. Ja. Dann ist natürlich diese Ablösesumme von kolportierten 4 Millionen auch immer eine Verpflichtung. Ja, also er wurde dann ja auch 100%. So als Torjäger geholt, der Mainz 05 vor dem Abstieg rettet. Und klar, im Abstiegskampf, in dem es momentan so eng zugeht, wenn du da einen Torjäger hast, der eben hochkarätige Chancen verwertet, dann macht das am Ende den Unterschied. Und wenn du einen Stürmer hast, der eben hochkarätige Chancen liegen lässt, dann kann das am Ende dazu führen, dass du halt dein Ziel nicht erreichst. Deswegen ist der Druck entsprechend auch groß. Und gleichzeitig finde ich auch, dass er nach wie vor nicht an Energie verloren hat, die er ausstrahlt. Und das ist jetzt natürlich ganz, ganz wichtig, dass das jetzt nicht eintritt. Ja, also dass irgendwann diese Unzufriedenheit so an ihm nagt, dass du es eben an den Leistungen auf dem Platz siehst und er dann eben auch so an Esprit verliert und seiner Mannschaft vielleicht auch nicht mehr das geben kann, was er momentan noch geben kann.
Und zur Wahrheit gehört ja auch, er war auch jetzt am Samstag nicht der einzige Mainzer, der große Chancen vergeben hat. Paul Nebel haben wir gerade angesprochen, Geraldo Becker. Also generell betreiben die Mainzer oft Chancenwucher. Jetzt gegen Stuttgart war es sehr extrem. Ja, passend dazu würde ich sagen, werfen wir gerade mal einen Blick auf unsere Zahl der Woche, die auch damit zu tun hat, warum sie diese Führung nicht über die Zeit bringen. Wir schauen mal drauf. Unsere Zahl der Woche ist die 18. So ein bisschen habe ich es jetzt angeteasert. Erkennst du schon eine Verbindung? Hast du eine Idee?
Du hast ja von verspielten Führungen gesprochen. Ja. Wir haben jetzt im Vorfeld nicht gesprochen, das muss natürlich allen sagen, aber kann es sein, dass das die Anzahl von Punkten ist, die man hat liegen lassen? Also Spiele, in denen man geführt hat, es nicht über die Zeit gebracht hat und wenn man es über die Zeit gebracht hat.
Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war, dass jemand die Zahl der Woche erraten hat. Ja. Ich glaube, das ist schon ein bisschen her. Ja, Glückwunsch, das ist absolut richtig.
Danke.
Hast du es irgendwo gelesen vorher oder?
Nee, ich habe es mir jetzt so ein bisschen tatsächlich, du hast ein bisschen zu viel angeteasert mit verspielten Führungen.
Ja, sonst sitzen wir hier immer so ratlos und haben keine Ahnung, was es sein könnte.
Und 18 verspielte Führungen, das konnte ich mir da nicht vorstellen. Ja, das wäre
wär ein bisschen viel.
sehr krass gewesen.
18 Punkte sind allerdings auch nicht ganz wenig. Warum schaffen es die Mainzer so selten, ihre Führung ins Ziel zu bringen? Was meinst du?
Ja, man müsste mal aufaddieren, was 18 Punkte mehr jetzt für Mainz 05 in dieser Tabelle bedeuten.
Schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an
und testen wir unsere Mathekenntnisse.
Ja. Vielleicht können wir es an der Stelle auch einfach gerade nochmal einblenden, dann haben wir es direkt vor Augen.
Ja.
Ja, da sehen wir es. Platz 15 jetzt mit 24 Punkten, punktgleich mit St. Pauli auf dem Relegationsplatz. Wir haben da jetzt nur die untere Tabellenhälfte und sehen aber auch da schon.
Ja, da wärst du aus dem Schneider.
Da würden allein 5 Punkte schon helfen, um ins Tabellenmittelfeld zu klettern.
Du wärst also ziemlich aus dem Schneider. Wenn ich allein jetzt dieses Jahr zum Beispiel rechne, ne, also so Union 2-0 verspielt, 1-0 in Köln verspielt, 1-0 gegen HSV, Leverkusen, Stuttgart auch verspielt. Also da wäre auch in diesem Jahr schon möglich gewesen, den Abstand wirklich zu vergrößern auf die Abstiegsplätze. Zahlen erklären in dem Fall so ein bisschen die Wahrheit. Also ich habe auch von einem X-User, Superdeuk, echt guter Account, bietet auch immer ganz gute Statistiken, Der hat aufgezählt, dass zum Beispiel Mainz in den letzten 15 Minuten 15 Gegentore bekommen hat in dieser Saison. Also damit 37% der Gegentore. Und dass Mainz 05 in der Tabelle bis zur 75. Minute auf Platz 8 stehen würde, also in Reichweite zu Europapokalplätzen, aber ab der 76. Minute Platz 17. Das heißt also, diese Führungen, die werden auch relativ häufig dann in der letzten Viertelstunde verspielt. Und da finde ich natürlich auch die Frage ganz spannend, woran liegt das? Ich glaube, es ist dann so ein Mix tatsächlich immer. Gegen Stuttgart war es dann tatsächlich irgendwie einerseits die Vielzahl an vergebenen Chancen plus irgendwie dieser psychologische Moment nach dem 1:1, dass du in der Aktion beim 1:2 überhaupt nicht da bist. Alle sind in der Vorwärtsbewegung, der Unav schmuggelt sich aber schon so ein bisschen frei und ist dann komplett allein auf dem Weg zum Tor. Das darf nicht passieren. Häufig kritisiert werden ja auch späte Wechsel. Das ist tatsächlich ein Faktor, weil das war ja schon bei Bo Henriksen ein Thema, bei Urs Fischer ist es auch. Jetzt muss man die Frage stellen, ist es Qualitätsfrage, dass man also eben...
Wenn es bei beiden Trainern der Fall ist, würde ich zumindest mal auf den Gedanken kommen.
Ja, vertraut man den Spielern möglicherweise nicht so sehr, dass sie halt einen Impact auf dieses Spiel halt bringen. Ja, das scheint durchaus auch der Fall zu sein, auch wenn sie halt öffentlich immer geschützt und geschont werden. Gegen Stuttgart konnte ich die Kritik jetzt nicht so ganz teilen, weil ich fand, dass bis zum 1:1 das Spiel super funktioniert hat. Und ich habe schon so als Zuschauer gedacht, jeder Wechsel, den du jetzt machst, der bringt auch einen gewissen Bruch in dieses Spiel. War dann übrigens auch so. Ich fand, dass mit der Anwechslung von Silas für den sehr starken Geraldo Becker das Spiel nicht besser geworden ist. Ja? Weil die auf einmal so dieser Spieler mit Übersicht gefehlt hat vorne drin, plus Tempo. Das hatte Silas dann nicht so sehr. Dann war Silas auch in der Arbeit gegen den Ball nicht allzu gut.
Generell nicht seine größte Stärke, ehrlicherweise.
Also in gewisser Art und Weise findet auch Urs Fischer Gegenargumente, um seinen Kritikern zu sagen, na, ich sehe das vielleicht nicht so ganz wie ihr. Ja. Ich glaube, das muss man tatsächlich so von Spiel zu Spiel betrachten. Jedes Spiel hat da so seine Story. Hier und da würde ich auch sagen, vielleicht ein bisschen zu spät, ein bisschen zu falsch eingewechselt, jetzt am Wochenende drei Spieler in der Nachspielzeit zu bringen, hat sich mir auch nicht ganz erschlossen.
Ja.
Und plus dann einfach dieses tiefe, schmutzige Verteidigen von der Führung, das ist, glaube ich, eine Qualität, die braucht diese Mannschaft einfach viel, viel mehr.
Ja.
Plus die Effektivität, damit du einfach in der letzten Viertelstunde gar nicht mehr drüber diskutieren musst, ja, wie im Spiel wie Stuttgart, müssen wir jetzt eine 1:0-Führung verteidigen, sondern dann führst du vielleicht im besten Fall schon 2:0.
Mindestens.
Richtig. Ja. Und dann ist sozusagen der Käse gegessen, die Birne geschält, der Tropf gelutscht, was es da auch immer an Floskeln gibt.
Wie schätzt du die Situation da unten im Tabellenkeller denn jetzt ein? Wir haben die Tabelle gerade schon gesehen, also punktgleich mit St. Pauli auf dem Relegationsplatz. Gibt es Mannschaften ganz unten drin, zum Beispiel Heidenheim, die du schon abschreibst? Und wie schätzt du die Chancen der Mainzer ein?
Tatsächlich schreibe ich bislang nur Heidenheim ab, weil die einfach vom Rückstand und der Qualität ihres Kaders, die mit Abstand schon abgeschlagenste Bundesligamannschaft sind. Beim VfL Wolfsburg bin ich jetzt natürlich gespannt, was Dieter Hecking dort noch bewirken kann. Es gibt ja schon einige Einzelspieler, die der VfL Wolfsburg hat, die sehr hohe Qualität haben. Christian Eriksen, Mohamed Amoura, das sind schon herausragende Bundesligaspieler. Trotzdem muss ich sagen, war ich beim Spiel in Mainz sehr erschüttert vom VfL Wolfsburg, weil ich fand vom kollektiven Auftreten, so vom Teamzusammenspiel, war es die mit Abstand schlechteste Mannschaft, die ich diese Saison gesehen habe.
Ja.
Die haben ein schweres Restprogramm. Also für mich wäre es immer noch der heißeste Anwärter für Platz 17. Bei Mainz 05 sehe ich immer noch die Stabilisierung unter Urs Fischer. Ich finde, dass man streckenweise auch einen richtig guten Fußball spielt, auch einen sehr dominanten Fußball.
Ja.
Trotzdem finde ich die Situation brandgefährlich, wenn wir auf die Tabelle gucken. Weil mein Eindruck ist, dass sich das Gefühl eingeschlichen hat nach der tollen Entwicklung der vergangenen Monate. Mainz 05 hat nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Dieses Gefühl, die sind zu gut, die spielen zu gut. Aber wir gucken jetzt auf die Punkte. Andere Mannschaften haben gerade so einen Flow. St. Pauli gewinnt auf einmal Spiele, spielt beständig ekelhaften Defensivfußball, aber sie spielen das konstant und inzwischen sehr erfolgreich. Werder Bremen, die vor 2 Wochen mein heißester Platz 17-Kandidat gewesen wären, gewinnen jetzt bei Union Berlin 4:1 und haben auf einmal vor dem Spiel gegen Mainz 05 eigentlich die besseren Karten in der Hand, Mainz überholt.
Ja.
Und dann hast du halt Clubs wie Mönchengladbach, Köln, Union, die alle schon so ihre Höhenflüge in der Saison hatten, aber auf einmal auch wieder so Einbrüche, bei denen ich überhaupt nicht einschätzen kann, Ist dann so der Einbruch jetzt die Geschichte, die bis zum Ende zu erzählen ist? Oder sind die qualitativ in der Lage, dann eben auch regelmäßig wieder Punkte einzufahren? Was passieren wird, weil es so viele direkte Duelle gibt.
Ja.
Mainz hat davon ja auch noch so wahnsinnig viele. Mainz hat vor allem auswärts viele davon. In Bremen, bei St. Pauli, bei Mönchengladbach. Ja, das sind so Spiele, die dann anstehen. Also ich glaube, das wird ein ganz, ganz enges Ding. Und ich mache mich vielleicht nicht beliebt mit der Aussage. Ich habe aber schon den Gedanken im Kopf, dass Mainz möglicherweise am Ende dann der Relegationskandidat ist, der vielleicht noch in die Extraverlängerung gehen muss, weil jetzt ja auch noch die Europapokalspiele dazukommen. Und
Ja. Das
ist eine Belastung, die haben andere Clubs im Abschießkampf eben nicht.
Wir wollten von euch mal wissen, wie ihr die Situation der 05er gerade einschätzt. Spielen die einfach zu gut, um abzusteigen, oder können sich gerade auch diese verspielten Führungen vielleicht noch rächen? Das war das Ergebnis, und wir sehen, je nach Portal, bei dem ihr geantwortet habt, war es zwischen 70, 80, teilweise sogar 90%, die gesagt haben, nee, die sind zu gut, so steigt man nicht ab.
Ja, siehst du, ich habe ja gesagt, ich mache mir keine Freunde mit der Aussage, ja. Bin klare Minderheit in dem Fall.
Aber du hast ja auch gerade ausgeführt, warum man auf diesen Gedanken kommt, ne?
Ja.
Also eigentlich sind die Auftritte ja besser als für einen typischen Absteiger.
Ja, und trotzdem mache ich mir so Sorge, weil ich es immer gefährlich finde, gut zu spielen, am Ende sich auch hochzuziehen, wenn man gut gespielt hat, aber eigentlich gehst du mit einem so ein Negativerlebnis aus den Spielen raus. Ja, also selbst Stuttgart, weil du eigentlich mit dem Gefühl rausgehen musstest, das hätten wir gewinnen müssen. Da mache ich mir immer so die Gedanken, ob eine Mannschaft, die halt beständig gut spielt, aber nicht Erfolgserlebnisse einfährt, vielleicht im nächsten, übernächsten Spiel nicht mehr gut spielt und dann die Erfolgserlebnisse auch ausbleiben und man auf einmal wieder in dieser Krise ist. Ja?
Ja.
Also man muss schon jetzt immer wieder an dieses Limit gehen. Man muss auch immer wieder jetzt Leistung abrufen, wie gegen Stuttgart und Leverkusen, und sich dafür dann auch einfach knallhart gesagt belohnen. Ja? Also die Wahrheit liegt sozusagen in der Tabelle. Ja? Und das ist am Ende halt momentan heiß umkämpft. Und gerade dieses Spiel bei Werder Bremen, das hat dann auch schon wieder so einen kleinen Endspielcharakter. Zumal Bremen dann halt auch ein Umfeld ist, das ähnlich wie Mainz weiß, wie man sich im Abstiegskampf mobilisiert und einschwört und eine ganze Stadt mitreißt.
Was allerdings Mut macht, ist, dass nach der Länderspielpause mehrere verletzte Leistungsträger zurückkehren könnten. Nadim Amiri, Anthony Cassier, Robin Zentner, wie ist da der aktuelle Stand?
Genau, also bei Nadim Amiri scheint es ja so zu sein, dass er mit seiner Fersenverletzung so spätestens nach der Länderspielpause wieder einsteigen kann. Man hofft das ja zumindest. Wäre auch sehr, sehr gut für Mainz 05, um dann einfach auch nochmal so einen Spieler mit einer Widerstandskraft zu haben und Spielstärke. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Gerade weil im April vielleicht dann ja auch nochmal Europapokalspiele im besten Fall anstehen.
Ja.
Anthony Cassier wäre wahnsinnig wertvoll, weil er einfach so ein spielschlauer Typ ist, der über die Außenbahn halt einfach auch immer wieder Aktionen einleitet, der das Zusammenspiel mit Amiri, mit Paul Nebel beherrscht, ja, gefährliche Reingaben bringen kann.
Ja.
Der ist schon ein Allround-Paket. Ich hoffe aber bei beiden, dass sie nicht zu früh einsteigen. Diesen Fall hatten wir in der Saison ja auch schon bei einigen Spielern.
Auch bei Cassier,
der ja schon seinen Rückschlag hatte.
Ja.
Das ist natürlich jetzt halt eine gefährliche Situation, in der du ständig abwägen musst. Wir kommen in April, dann hast du nicht mehr allzu viele Spiele. Und du willst ja auch sozusagen Stimmung und Momentum und Atmosphäre sozusagen für dich haben in dieser Phase. Das ist ja die heiße Phase des Abstiegskampfs. Trotzdem glaube ich, man darf da nicht den Fehler machen, Spieler zu früh reinzuwerfen und das Risiko dann zu fahren, dass sie vielleicht Richtung Mai dann auch noch irgendwie erneut ausfallen.
Ja.
Im Tor ist es ein bisschen entspannter, muss man sagen. Also Robin Zentner soll ja im März wieder zurückkommen auf den Trainingsplatz. Ich glaube, da stellt sich momentan aber gar nicht so sehr die Frage, wer dann die Nummer 1 ist, weil Daniel Batz es einfach top macht und in der Bundesliga ja auch laut Statistiken zu den Torhütern gehört, die eigentlich in der Spitze stehen, wenn es um das Abwehren hochkarätiger Chancen geht. Also da hat man jetzt tatsächlich keinen Druck. Da kann man vielleicht sogar in den Wettbewerben rotieren, je nachdem, was da der Plan ist. Aber tatsächlich sind das alles auch gute Nachrichten, weil damit natürlich die Qualität auch ganz enorm steigt. Vor allem, wenn dann Amiri und Cassier wieder zurück sind, die dann auch spielerisch, auch gegen stärkere Gegner, auch Spiele entscheiden können.
Ja. Jetzt steht aber erstmal das Achtelfinale der Conference League auf dem Programm. Mainz 05 ist am Donnerstag in Tschechien gefragt. Flo, war dir Sigmar Olmütz schon ein Begriff vor der Auslosung?
Ja, tatsächlich. Aber die Geschichte dahinter ist ganz kurios. Ja, also 90er Jahre war ich ja Kind, ja, und da war Sigma Olmütz eine ganz ordentliche Mannschaft in Tschechien. Und als ich klein war, habe ich immer mit einem Freund im Kinderzimmer, haben wir dann immer ausgespielt, fiktive, selbst ausgedachte Wettbewerbe. Den Super UEFA Cup haben wir ihn damals genannt. 128 Mannschaften.
Du bist schlimmer als Infantino.
Ja, also konzeptionell kann er sich echt einiges von mir abschauen dann tatsächlich. Wir sind irgendwann sogar auf 256 gegangen. Und wir haben dann immer im Kicker-Sonderheft, haben wir uns immer aus allen europäischen Ligen die Top-Clubs aufgeschrieben, die in so gelbe Ü-Eier gepackt, die in den Überraschungseiern stecken, ausgelost, ja, und dann ausgespielt tatsächlich. Und Sigma Olmütz war damals in der Zeit ganz gut, ist aber tatsächlich die einzige Verbindung, die ich zu ihm habe.
Was heißt denn ausgespielt? Also im Garten dann Fußball gespielt?
Ja, entweder so oder das eine Tor war die Tür, das andere war das Bett. Ne? Dann hatte natürlich derjenige, der auf die Tür gespielt hat, eher einen Wettbewerbsnachteil und so weiter. Ja, aber wir haben dann die Wettbewerbe ausgespielt und Sigma Olmütz war definitiv Teil davon, hat aber, glaube ich, nie gewonnen. Und ansonsten, ich bin jetzt mal den Kader auch durchgegangen, kaum bekannter Spieler tatsächlich. Mhm. Jan Kliment, ich kannte ihn jetzt gar nicht so sehr, hat mal beim VfB Stuttgart ein paar Bundesligaspiele gehabt, ist mit 32 Jahren so als Kapitän im Sturm schon so der bekanntere Spieler von Sigma Olmütz. Mhm. Aber ansonsten ist es halt eine Mannschaft, die jetzt erstmal auf dem europäischen Markt so ohne die ganz großen namhaften Spieler und Stars auskommt, die erstmal im Kollektiv recht gut zu sein scheinen und ja, ich glaube auch jetzt für Zuschauer, Fans erstmal auch ein bisschen Blackbox mit Blick auf den Donnerstag, da wird man sie das erste Mal sehen.
Also Favoritenrolle klar verteilt.
Ja, sehr klar verteilt. Ich meine, wenn man sich auch die Kaderwerte anschaut, da ist der Mainz 05 eben schon einer der prominenteren Clubs in dieser Conference League und Sigma Olmütz hat sich ja wirklich mit, ich glaube, am Ende ging es um ein Tor auf Platz 24 erst in diese Playoffs gerettet. Mhm. Lausanne dann tatsächlich im Rückspiel mit kompakten Umschaltspiel und gefährlichen Standardsituationen ausgeschaltet. Das sind natürlich so Basic-Stärken, auf die Mainz dann eben auch achten muss am Donnerstag und trotzdem liegt die Favoritenrolle in dem Fall ganz klar bei dem Fußball-Bundesligisten, der dann eben auch der deutlich finanzkräftigere Club ist.
Denkst du, Urs Fischer wird auch mit Blick auf den Abstiegskampf in der Bundesliga viel rotieren oder ist jetzt K.O.-Phase und Zeit für Rotation vorbei?
Nee, ich glaube, jetzt beginnt so ein bisschen Rotationszeit einfach wieder. Also Mainz 05 hat, wenn ich mich jetzt nicht irre, nach keinem Donnerstags-Europapokalspiel in dieser Saison einen Sieg gefeiert. Ja? Mhm. Also man hat entweder verloren oder unentschieden, war so das Höchste der Gefühle tatsächlich. Man merkt also schon über die Zahlen, dass der Europapokal eine Belastung ist, die sich dann eben in den Sonntag meistens mit hineinzieht in der Fußball-Bundesliga. Da steht jetzt mit Werder Bremen ein sehr, sehr wichtiges Spiel an. Ich glaube, dass er da so einen Mittelweg dann einfach finden wird, dass er halt schon einige Stammspieler, muss er ja auch spielen lassen, so groß ist der Kader dann ja auch nicht, dass einige Stammspieler spielen werden, aber dass dann vielleicht auch Spieler, vielleicht wie Nelson Weiber, vielleicht wie William Böwing, ihre Chance bekommen werden, sich zu zeigen. Darin liegt natürlich auch ein Risiko. Die bringen gerade nicht das größte Selbstvertrauen mit, nicht die größte Spielpraxis. Ja. Aber ich glaube, er kann es sich nicht leisten, jetzt die komplette Stammelf am Donnerstag spielen zu lassen, weil ich glaube, dann verliert man zu viel Körner mit Blick auf dieses wichtige Spiel in Bremen.
Was das Thema Doppelbelastung angeht, da hat Danny da Costa am Samstag was ganz Interessantes zu gesagt. Das schauen wir uns auch gerade mal an. Wenn man erfolgreich ist, spielt man eben in mehreren Wettbewerben. Sich im Nachhinein zu beschweren, dass man so viele Spiele hat, finde ich ein bisschen scheinheilig. Das war nach dem Spiel gegen Stuttgart mal eine erfrischend klare Aussage, oder? Ja. Wie siehst du es?
Ja, ich frage mich, ob ich jetzt scheinheilig bin. Ja, also Spaß beiseite. Ich finde die Meinung erfrischend gut, tatsächlich. Ja, also weil ich es einfach gut finde, dass sich mal ein Spieler von Mainz 05 in dem Fall nicht verzwergt, sondern eben zeigt, dass er ambitioniert ist. Ja. Das muss auch das Ziel sein. Ich sage auch immer wieder, Europapokal ist eine super Sache, weil die Geschichten, die man jetzt hier so als Verein mit den Fans erlebt, die Reisen, die man erlebt, das bleibt auf Jahrzehnte. Da erinnern sich die Leute, die Spieler alle in Jahrzehnten noch super gerne dran. Ja. Und das ist ja das, wofür man dann auf Fußball spielen soll. Und ich glaube, Dani da Costa habe ich mal irgendwann im Podcast gehört, der sammelt ja auch leidenschaftlich Trikots, wurde auch mal beim Spiel in Mailand dann irgendwie von einem Ordner schroff abgewiesen, als er sich das Trikot von Perisic an der Kabine schnappen wollte und zog dann irgendwie von dann mit einem Trikot von einem anderen Spieler. Also der hatte richtig Lust auf diese Wettbewerbe. Gleichzeitig ist es so, Mainz 05 hat nicht den Kader wie Bayern München, ja, also man verliert dann natürlich schon ein bisschen an Substanz mit Blick auf Spiele ein paar Tage später. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen.
Ja, sich nicht zu beschweren heißt ja nicht, dass es keine Auswirkungen hat, muss man ja auch ganz klar sagen.
Genau.
Aufruhr im Vorfeld des Spiels am Donnerstag gibt es vor allem in der Mainzer Fanszene. Die war nämlich alles andere als glücklich über das geringe Kontingent an Gästetickets. So 650 gab es für die 05-Fans nur. Trotzdem, so wie es aussieht, werden einige mehr am Donnerstag in Olmütz sein, oder? Was hat es damit auf sich?
Ja, tatsächlich. Also Heimspiele von Sigma Olmütz, die finden meistens vor recht leerem Stadion statt. Also oft ist die Hälfte der Plätze nicht besetzt. Deswegen hatte man sich bei Mainz 05 schon ein größeres Kontingent unter den Fans erhofft, weil man eben auch gesehen hat, dass Olmütz in Ligaspielen wie gegen Slavia Sparta Prag, die ja so ein bisschen den Bayern-München-Charakter haben, dass man dort dann eben auch eine komplette Tribüne freigegeben hat für mehrere Tausend. Das war jetzt in dem Fall nicht so. Man verweist auch so ein bisschen darauf bei Sigma Olmütz, wir haben angefragt, dass man schon glaubt, das Stadion wird ausverkauft sein. Könnte jetzt tatsächlich passieren, aber ich glaube, weil sich halt viele Mainz 05-Fans mit Karten eingedeckt haben. Also ich habe da schon ganz raffinierte Tricks gehört, also dass dann einige sich über das Ticketsystem von Sigma Olmütz eben registriert haben und zum Beispiel dann Heimspiel oder Karten für Heimspiele von Sigma Olmütz in der Liga danach mitgekauft haben für rund 7 Euro. Ja, also auch das Stadion dürfte dann zumindest offiziell recht voll sein.
Auf dem Papier,
genau. Und bei manchen hat es wohl geklappt mit dem Registrierungscode. Und ich habe mir halt sagen lassen, einige standen Samstag beim Spiel gegen Stuttgart dann tatsächlich noch irgendwie am Handy, haben versucht halt die Tickets zu organisieren oder haben sich per ChatGPT oder so eben auf Tschechisch dann Mails übersetzen lassen und die an den Service geschickt und gesagt, wo bleibt unser Code? Na, wäre nett, wenn sie uns den schicken könnten. Und dann haben sie entsprechend einen Code zur Registrierung zurückbekommen und dann konnten sie sozusagen halt Karten kaufen. Ich habe mir aber auch sagen lassen, einige Mainz 05-Fans, die jetzt schon nach Tschechien gereist sind, dass die auch vor Ort sich zum Beispiel halt problemlos Karten kaufen konnten, dass wohl einige auch noch Tickets übrig haben.
Okay.
Also ich will jetzt nicht in Haftung genommen werden am Ende, aber viele Fans sind zuversichtlich, dass sich auch die Anreise ohne Ticket lohnt, dass am Ende eben das Stadion auch mit vielen Mainzer Fans recht voll sein wird und gute Stimmung sein wird. Und Olmütz, die zwar jetzt nicht aktiv Fans raten, ohne Ticket anzureisen, haben mir zumindest gesagt, also wir können es auch nicht verhindern, wenn Leute halt an Tickets kommen, sollen dann halt natürlich keine Fankleidung tragen von ihrem Verein, ja, also ähnliche Regeln, wie man sie auch aus dem Stadion von Mainz 05 kennt.
Ja. Wir werden es am Donnerstag sehen.
Ja.
Wo wir gerade schon über die kommenden Tage und Wochen sprechen, lass uns gerade mal einen Blick auf das Programm der 05er. Im März werfen. Wir haben schon angesprochen, die englischen Wochen stehen wieder an. Donnerstag in Olmütz, dann am Sonntag in Bremen, dann das Rückspiel gegen Olmütz und das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Und ja, so dieses Spiel bei Werder Bremen, das hast du vorhin schon als Schlüsselspiel ausgemacht, ne? Das wird ganz wichtig.
Ja, wird auch ein heißer Ritt im Weserstadion, zumal Werder jetzt unter Daniel Thun Finde recht überraschend, sehr schnell die Kurve bekommen hat. Ja, 4 Tore jetzt auch bei Union Berlin, trotz langer Überzeit zu schießen, ist erstmal eine Leistung, die mir schon Respekt abzollt. Das Weserstadion ist immer sehr atmosphärisch, gerade wenn die Stadt einfach begreift, es geht um alles. Das scheint in Bremen jetzt gerade der Fall zu sein. Allen Vereinsunruhen der letzten Wochen und Monate zum Trotz. Das wird für Mainz kein einfaches Spiel. Trotzdem ein Spiel, wo ich glaube, dass man mit Leistungen wie zuletzt Stuttgart, Leverkusen auch immer in der Lage ist, etwas mitzunehmen. Das sollte man aber auch, denn ansonsten wird die Tabelle einfach noch ungemütlicher aussehen. Dann wächst auch langsam wieder der Druck. Und es wäre ja auch schön, mit einem Erfolgserlebnis dann auch in ein Heimspiel wie Eintracht Frankfurt zu gehen und nicht dann eben in diesem S8-Duell dann so mit dem Rücken zur Wand zu stehen, dass letztlich eigentlich die Eintracht die komfortablere Ausgangssituation hat, für die es ja auch im Rennen um die Europapokalplätze noch viel geht.
Absolut, ja.
Also ich glaube, es wäre jetzt einfach wichtig, dass man einfach wieder versteht, wenn wir gut spielen und uns belohnen, dann haben wir auch Erfolgserlebnisse und dann können wir auch den Klassenerhalt schaffen. Ich glaube, darauf kommt es jetzt maßgeblich an.
Ja. Erstmal freuen wir uns natürlich auf die Conference League und wünschen an der Stelle auch allen 05-Fans, die nach Tschechien reisen, eine gute Zeit in Olmütz, egal ob jetzt mit Ticket oder ohne Ticket vorab. Genießt die Reise und wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei 05 Inside, wie immer am Dienstag um 19:05 Uhr.
Ciao.